Herzlich willkommen zum Piratencast Folge 104. Wir haben heute zu Gast MSW.
Jo.
Pascal, hallo.
Und Rückuck, hi.
Und wir haben auch mich.
Ja,
genau. Lauren.
Stopp, Polizeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende. Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.
Heute geht es um sehr viele Themen. Wir werden diesmal wieder eine kleine Werbung am Ende haben, diesmal ein bisschen besser geplant. Wir werden zurückblicken auf den 13. und 14. Februar und wir sehen mit großer Sorge auf Social Media und Polizeigesetze. Aber erstmal ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Ich habe in der letzten Folge eine wichtige Lektion gelernt über Befangenheit. und auch darüber, dass es manchmal sehr schwierig ist einzuschätzen, wenn man befangen ist, wenn man gerade befangen ist. Und wie hilfreich es doch ist, wenn man realisiert, man hat einen Interessenskonflikt, den anspricht, von einem Umfeld dann auch darauf hingewiesen zu werden und gebremst zu werden. Und wie schwierig das für so ein Umfeld auch sein kann, wenn man gerade überlastet ist. Wir haben etwas sehr Piratiges gemacht. Wir haben einfach mal gemacht. Wir haben festgestellt, Teile von den Sachen, die wir gemacht haben, waren eine dumme Idee. Das Piratige ist auch jetzt heute darüber zu reden und einen kleinen Beitrag bei Befangenheit zu machen. Und ich glaube, wo wir gerade so retrospektiv sind, machen wir gleich schon weiter mit dem nächsten Thema, denn Ökök möchte uns vom 13. und 14. Februar in Dresden berichten. Ja. Da war ich ja ganz absichtlich nicht in der Stadt. Was war denn da los?
Ich kann es verstehen, es war wieder viel los. Am 13. und 14. Februar, ich glaube, die meisten hier wissen es, aber kurz Zusammenfassung, Opfer Dresden leider immer ein bisschen rum, weil wir im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurden. Es gibt eine Menschenkette, dazu ist vieles kritisch. Ich würde euch jetzt einfach ein bisschen erzählen, wie es bei den Gegenprotesten war und wie viele Nazis wirklich los waren und was da so passiert ist. Am 13. war es noch ganz ruhig, also das hättest du vielleicht doch mitmachen können. Da hatten wir auch quasi Familienausflug und mehrere kleine Piratinnengruppen. Da ging es abends erst los. Wir waren mit einer größeren Gruppe ab der Neustadt beim A-Park dabei. Ja, sind dann in die Innenstadt zu Max Schreiber, seines Zeichens freier Sachse und Rechtsextremist. Der hatte da seine kleine Opfertonne. Das ist ja so ein neuer Trend seit ein paar Jahren, will ich mal sagen, dass die ihre Feuertonne da haben, die man auch käuflich in klein erwerben kann, alles ein bisschen wild. Das waren maximal 20 Leute. Also als ich rüber geguckt habe, hätte ich sie eher so auf 10 geschätzt, aber die Widersetzen-Orge hat gesagt, so knapp 20 Leute, den glaube ich mehr, weil ich sie nicht nachgezählt habe. Also glaub mal Widersetzen und nicht mir.
Gab es da auch wieder dieses traditionelle Kerzenaufstellen in der Frauenkirche?
Das gab's auch. Aber das war zu anderen Zeiten, als wir so unterwegs waren. Also wir sind halt mit unserem Zubringer bei Max Schreiber vorbei. Die Zahlen waren relativ hoch. Die Demo-Orge hat dann gesagt, dass beide Zubringer, es gab noch einen aus der Südvorstadt, so 3000 Leute waren. Oha. Dann gab es noch eine Fläche beim Altmarkt, wo wieder eine Bühne war. Das ist ja auch langsam Tradition. Das finde ich ganz gut, weil wenn du halt nicht diesen Lauf mitmachen willst und es ein bisschen ruhiger machen willst, gibt es da jedes Jahr gute Redebeiträge. Es gab Musik, unter anderem Teenybot. Einige können sich vielleicht noch an sie erinnern von Plakataktionen bei Piratens. Und nochmal so eine kleine Doku am Ende. Also ich weiß nicht, wie viel direkt zum Altmarkt gekommen sind, aber wir waren auf alle Fälle auf unserer Seite über 3000, wenn nur die Zubringer 3000 waren und ja Leute dann immer noch direkt zum Altmarkt kommen. Und das hat sich schon, also das Verhältnis war schön, so zu 20 Faschos bei Max Schreiber und uns, so könnte es immer sein. War es ja nicht, aber ja. Und wir haben ganz viele Sticker sehr erfolgreich verteilt, das war auch schön. Tim hat mich genötigt, Sticker einzupacken, weil er schlau ist. Ich hätte sonst nicht gemacht.
Ich finde es gerade sehr, sehr faszinierend, vor allem die 3000 Leute, weil das mir ja auch die Hausnummer, also die Hausnummer ist, die mir gesagt wurde von Menschen, die an der Menschenkette teilgenommen haben. Mhm. Und als Antwort auf meinen Blogbeitrag, wo ich sage, ich habe auf den ganzen Scheiß gar keinen Bock. Und ich finde es auch nochmal interessant, dass quasi dieses Verhältnis zu setzen von, ja, also diese Menschenkette, die ist letztendlich auch nicht größer als der explizite Gegenprotest gegen die das Opfergedenken von den Nazis.
Da hast du mir schon die perfekte Brücke gebaut, denn am 14. waren wir ja sogar noch mehr als am 13., sprich wir sind viel, viel mehr auf den Gegenprotesten als bei der Menschenkette. Aber da muss ich gestehen, habe ich jetzt keine Zahl selber und es war auch einfach die ganze Innenstadt so viel los und ich hoffe ein bisschen, dass die Demo-Orga also widersetzen uns da vielleicht nochmal einen ausführlicheren Bericht irgendwo, was so in den nächsten Tagen liefert. Das machen die ja jedes Jahr eigentlich. Ja, aber es waren ganz viele von uns unterwegs. Ich war jetzt in einer ruhigeren Piraten-Bezugi. Danach, also das ging beim Neustädter Bahnhof los, für uns aus wieder, sind wir zur Freiberger Straße, weil wir gehört hatten, dass es da auch wieder Gewalt gab. Unter anderem von der Polizei gegen ältere Leute. Und auch eine der Bündnissprecherinnen von Widersetzen, Rita Kunert. Das finde ich auch heftig, weil die sollten wenigstens wissen, wer Dinge anmeldet. Also, das ist alles, ja. Und was ich ein bisschen besonders dieses Mal fand, ist, also es gibt Leute, die überlegen sich vorher, wie aufregend eine Demo ist, wie du. Und dann gibt's Leute, die, also Laurin jetzt, und dann gibt's Leute, die laufen einfach alleine los und haben keine Bezugsgruppe und so. Und von denen haben wir auch sehr viel eingesammelt, die wir zwischendurch gefunden haben, damit die nicht mehr alleine auf der Demo sind. Weil gerade beim 13. und 14. Februar muss man echt ein bisschen auf sich aufpassen. Dieses Jahr gab's so viele Berichte wieder von Polizeigewalt, auch unter anderem gegen JournalistInnen, gekennzeichnete JournalistInnen. Und ich hätte gerne, dass es friedlicher ist und dass alle in Ruhe auf so eine Demo gehen können, aber es ergibt total Sinn, wenn man sich das nicht zutraut und bitte geht nicht alleine auf Demos. Also
ich meine,
die Mutti kommt gerade durch, aber trotzdem, das hat mich wirklich nervös gemacht. Wir haben so viele verstreute einzelne Seelen, also so Bekannte von Grünen aus dem C3D2, so die mal gefunden haben, aufgesammelt.
Also ich muss es einordnen. Es gibt sicherlich Demos, zu denen man alleine hingehen kann, die sicher nicht genug sind. Aber nicht am 13., 14. Februar in Dresden. Das sind wirklich super dynamische Lagen. Da kommt man super schnell mal in kritische Situationen. Und einfach Zeug innen zu haben oder auch Leute, die einen mal noch irgendwo rausziehen können oder supporten können, ist so viel wert. Und bitte geht da nicht unvorbereitet hin. Oder schaut zumindest, auch wenn ihr mit einer Bezugsgruppe da sind, ob verlorene Seelen zu finden sind.
Ja. Wir sind dann auch ein bisschen eher mit unserer Bezugsgruppe nach Hause, weil es bei dem kalten Wetter und so auch nicht allen so gut ging. Aber was wir danach noch mitbekommen haben, ist, dass die Nazis weite Strecken laufen konnten. Also es wurde ein bisschen eingeschränkt, gerade bei der Freiberger Straße wurde aber auch dann wir müssen so hart sagen, viel von der Polizei auch einfach durchgeprügelt, was früher definitiv nicht so weit war. Also, sagen wir mal, also, wenn ich dran denke, wie es vor so über 10 Jahren war, dass wir die anreisenden Faschos im Bahnhof eingekesselt haben und sie gar nicht gelaufen sind und dass sie jetzt fast durch die ganze Innenstadt gelaufen sind, das ist schon gruselig und das liegt jetzt nicht daran, dass es weniger Protest gäbe oder so. Es waren wirklich viele Leute unterwegs. Es war super organisiert. Es gab Awareness-Teams, es gab Küfer, die Orga hat sich wieder Mühe gegeben, es gab Sannis, also daran lag es nicht, aber die Polizei lässt sie, also hat halt als oberste Priorität, dass die Nazis durchlaufen dürfen. Und ich finde das gruselig. Also ich finde es einfach nur beschämend.
Nur so als Einordnung für die ZuschauerInnen, weißt du gerade, wie viele Nazis versus wie viele PolizistInnen gelaufen sind?
Leider nicht.
Weil zumindest im letzten Jahr war es ja wirklich so absurd, dass es irgendwie eine 3-4:1 Betreuung war zwischen Nazis und Polizei. Also pro Nazi 4 PolizistInnen, meine ich damit.
Na, zumindest da, wo wir lang gekommen sind, waren halt nicht so riesengroße Pulks an Polizistinnen wie sonst. Aber es kann auch einfach die Strecke gewesen sein. Also es ist halt ohne eine große Übersicht nochmal von der Orga so schwer einzuschätzen, wie viele es wirklich waren. Also ich habe auch fast nur sächsische Polizistinnen gesehen.
Okay, spannend.
Ein bisschen Berlin, gar nichts von der Bundesebene, aber ist jetzt halt anekdotisch. Aber das ist so meine heiße These, weshalb sie so viel laufen konnten. Ja. Aber trotzdem, also es, um das nicht so ganz deprimierend abzuschließen, trotzdem riesengroßes Dank an alle, die da waren oder im Hintergrund Flyer und Sticker verteilt haben. Wir hatten ja auch eine Anlaufstelle für Infos, die sich auch irgendwie gekümmert haben, auf Kinder von irgendwem aufzupassen oder Tiere, damit Leute auf Demos gehen können. Also ganz doll Dank an alle, die irgendwie geholfen haben, dass es halt nicht, dass sie nicht einfach unwidersprochen durch die Stadt laufen können. Also das, muss ich sagen, gibt auch jedes Jahr Hoffnung. Und ich habe auch so viele Leute wieder gesehen, die ich ganz lange nicht gesehen habe auf der Demo, weil so viele einfach für das Thema rausgegangen sind. Und das ist schon, das gibt schon Hoffnung in der Stadt.
Und was es ja auch auf jeden Fall zeigt, es ist nicht irgendwie eine kleine linksextremistische Splittergruppe, die dagegen ist. Es ist wirklich eine große Bewegung, die sich durch viele Gesellschaftsschichten durchzieht und die sich da bereit ist, irgendwie auch der Bedrohung von Polizeigewalt auszusetzen und trotzdem da ganz klare Kante gegen die Nazis und deren Opferkult zu machen, zu zeigen. Und das ist eigentlich schon schön.
Ja.
Okay. Das ist ein sehr anstrengendes Thema. Ich glaube, wir machen mal was Netteres. Irgendwas mit niedlichen Tieren. Hat da jemand was vorbereitet?
Ganz ja. Vielleicht eventuell.
Wir waren im Tierheim.
Oh, niedlich.
Ja, naja, das ist nicht niedlich. Oh, nein, nein.
Wir hatten eine Klassenfahrt gemacht, eine kleine.
Ja.
Ja. Also das Schöne ist ja, die Piraten haben ja mittwochs immer irgendeine Art von Stammtisch. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt mal einfach ins Netz irgendwo. Findet man schon was. Und auf einem dieser Stammtische kam die Idee auf, dass wir doch mal uns mit dem Tierheim beschäftigen, weil wir hatten einige Ideen, wie man das halt von der Stadt aus, von der Politik aus besser das Tierheim unterstützen kann. Und ehe wir jetzt halt ins Gratewohl rein irgendwas formulieren, haben wir gedacht, machen wir mal eine Klassenfahrt ins Tierheim. Und wie viel waren wir? Wir waren so zu fünft.
Zu fünft
haben wir uns beim Tierheim angemeldet. Die haben uns dann auch einen Termin gegeben, schön empfangen. Hatten wir eine Führung durchs Tierheim und konnten auch mit denen reden. Und ja, also du hast eben gesagt, süß. Nein, ich finde Tierheim ist... also wirklich emotional sehr belastend, vor allen Dingen, weil da auch sehr viele, insbesondere Hunde drin sind, die da nie wieder rauskommen. So, und
ja.
Das ist schon belastend. So. Von der Sache her fand ich jetzt, haben wir da zwar viel gelernt, aber wir haben nicht viel vom Tierheim selbst in die Hand bekommen, was man jetzt verändern kann. Ich hatte seltsamerweise das Gefühl, dass die im Grunde genommen mit dem Status quo zufrieden sind. Ja, also wir hatten angesprochen, es gibt ja die Idee, wenn jemand einen Hund aus dem Tierheim nimmt, dann gibt es halt 2 Jahre Hundesteuerbefreiung oder wer einen alten Hund nimmt, da übernimmt die Stadt die Tierarztrechnung oder sowas. Ne? Die Ideen haben wir da alle angesprochen und ist eigentlich von Seiten des Tierheims jetzt nicht so unbedingt auf Zustimmung getroffen. Wo sie halt sehr deutlich waren, war, dass wenn erstmal diese B6 neue, also die Bundesstraße neu gebaut ist, dann ist das Tierheim abgehangen und dann würden sie sich halt sehr wünschen, dass man vielleicht einen neuen Standort findet. Das ist aber eine Sache für in ein paar Jahren. Und ja, das Geld fehlt halt natürlich. Haben uns da auch gezeigt, also Waschmaschine war irgendwie kaputt, hat Stadtbezirksbeirat Kotter ausgeholfen. Aber so richtig sind wir jetzt also nicht viel schlauer geworden. Wenn ihr da draußen Ideen habt oder euch mit Tierheimhaltung auskennt, ja, dann lasst uns mal quatschen. Und vor allen Dingen, wo wir ja jetzt nicht waren, das sind die Katzenhäuser oder die Wildvogelauffangstation. Wer da also auch Infos hat, wie man da von Seiten, also Thema Haushalt, Stadt, Strukturen, Ämter, Geld, wie man da helfen kann. Ja, mittwochs, hatte ich ja gesagt, ist immer unser Stammtisch, sehr gute Anlaufstelle. Eine Sache wollte ich noch sagen, da müssen wir, das ist allerdings Bundes- und Landesrecht, aber da werde ich persönlich auch nochmal eine Anfrage stellen und auch dahinter sein. Es ist wohl so, dass wenn Hunde, die auch nur Prozentanteile an Kampfhund in sich haben, aus dem Ausland nach Deutschland kommen, in Deutschland aufgegriffen werden, dann dürfen die nicht mehr vermittelt werden. Und da war jetzt ein ganzer Wurf an 5% Kampfhundhunden, die waren aber alle super niedlich und süß, die da jetzt seit 2,5 Jahren im Tierheim sind und auch noch die nächsten 10 Jahre in diesem Tierheim sein werden, das war wirklich herzzerreißend. Und ja, der Mann vom Tierheim sagt, in anderen Bundesländern wird das anders gehandhabt. Da müssen wir irgendwie mal ran. Also das hat mich also wirklich sehr traurig gemacht. Und die suchen Hundeausführmenschen. Also man kann im Tierheim, kann man sich da den Hundeausführschein bezahlen lassen und dann kann man da mit den Hunden spazieren gehen.
Du hast mir damit schon ein paar meiner Fragen, die ich noch ein bisschen stellen wollte, abgenommen.
Ich sollte schnell machen. Steht hier auf dem Zettel. Wir wollen das hier kurz und knapp halten, aber ja, sprich.
Ja, wir sind immer noch im Gespräch und so. Gibt's, also du hast schon gesagt, dass man fürs Tierheim auf einer individuellen Ebene so Hunde ausführen kann. Gibt es noch was anderes, was man so auf einer individuellen Ebene wirklich effektiv tun kann, was auch dem Tierheim hilft? Also es ist nicht auf einer politischen Ebene?
Also HundeausführerInnen suchen die tatsächlich und man kann natürlich spenden. Die haben einen großen Anteil ihrer Finanzierung, ist auch Spenden. Und was ich jetzt nicht empfehle, ein sehr großer Anteil ist Erben. Also sie kriegen, man muss jetzt nicht unbedingt ableben, um den Tierheimen zu helfen. Aber in der Tat, Erbschaften sind ein größerer Anteil aus der Finanzierung. Mhm. Und ich denke mal, man kann sich da einfach melden und fragen, was die haben. Die haben aber ganz klar gesagt, viele, die Hilfe, also es ist ja wie überall, wenn jemand kommt, der keine Ahnung hat, dann ist die Person erstmal mehr Arbeit als Hilfe.
Ja.
Ne? So, und wenn jetzt jemand nicht weiß, wie man jetzt halt diesen Stall sauber macht oder wie man das, müssen die Person erst anlernen und so.
Und dann also, kann man lieber Geld spenden.
Also ja, also oder halt fragen so. Wo sie halt gesagt haben, was sie definitiv suchen, sind Menschen, die Hunde ausführen. Am liebsten regelmäßig und dann irgendwann vormittags in der Woche, das ist denen am liebsten. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, es gibt halt auch Problemfallhunde, da muss man ein bisschen mehr Einweisungen oder Ausbildungen mitbringen. Da gibt es wunderschöne Hunde, die ganz lieb gucken, aber halt irgendein Problem haben. Das ist wirklich herzzerreißend. Also wer da Lust zu hat oder sich berufen fühlt, beim Tierheim melden. Aber viel mehr kann man, glaube ich, jetzt direkt nicht machen.
Und nochmal eine zweite Frage. Du bist ja mit sehr vielen politischen Lösungsansätzen hingegangen und dir wurde vom Tierheim gesagt, das ist größtenteils Quatsch. Kannst du einen erzählen, wo du halt wirklich sehr überzeugt warst, dass es sinnvoll ist und dann aber sehr überzeugend auch davon überzeugt wurdest, dass es nicht so ist?
Naja, also zum Beispiel die Idee, dass wer einen Hund nimmt, halt 1, 2 oder 5 Jahre keine Hundesteuer zahlen muss, das ist ja ein, wie heißt das neudeutsch, Incentive, ja, also einen Hund zu nehmen aus dem Tierheim und nicht bei Facebook sich einen zu bestellen, ja,
ja.
Das halte ich für ausgesprochen sinnvoll. Und da haben sie aber auch halbwegs sehr überzeugend argumentiert, dass die süßen, lieben Hunde sind nicht deren Problem, die kriegen die relativ schnell wieder weg.
Ah. So,
deren Problem sind halt wirklich die Problemhunde in Anführungsstrichen, also die irgendwie ein Gewaltproblem haben, sage ich mal, oder sonst wie geschädigt sind. Und da muss man aber schon wirklich profunde Kenntnisse von Hunde Hundehaltung, Hundeerziehung, Hundebetreuung haben.
Und auch die Kapazität dafür haben.
Ja, da ist es halt oft so, dass man halt eben keine Frau oder kein Mann sein darf, keine Familie haben darf. Man braucht unbedingt einen Garten, man braucht keinen Garten. Man muss ganz viel mit dem gehen, man darf nie mit dem gehen. Also das sind ganz individuelle Sachen, wo die dann gesagt haben, da hilft uns jetzt so ein genereller Erlass von Hundesteuer nichts. Was ich halt wirklich komisch fand, ist, also ich weiß, dass das Tierheim in Pirna hat das, wenn du da einen Hund nimmst, der 10 Jahre oder älter ist, dann zahlen die den Tierarzt. So. Und das halte ich weiterhin für ausgesprochen sinnvoll, weil wenn ich jetzt schon einen 10 Jahre alten Hund nehme, dann ist eingebaut in diese Entscheidung, dass ich da Tierarztrechnungen habe, die mehr als 5 Euro sind. Ne? Die haben alle irgendwas, 500 Euro, 1000 Euro pro Jahr ist da schnell dabei. So. Und um jetzt jemanden halt quasi, also dem Hund die letzten 3, 4, 5 Jahre seines Lebens schön zu machen, da dann die Tierarztrechnung zu zahlen, die das Tierheim ja eh bezahlen müsste, wenn der Hund im Tierheim ist, ja. Erscheint mir sehr sinnvoll. Und ich glaube, wir werden es jetzt nochmal sacken lassen und dann nochmal die Sache angehen. Wie gesagt, wenn da draußen jemand Erfahrung hat, bitte her damit. Der Besuch hat jetzt zwar die Augen geöffnet, aber nicht das Hirn weitergemacht. Wir müssen hier noch ein bisschen nachdenken. Ja. Es war aber eine schöne Sache, halt von der Idee im Stammtisch, dann E-Mail geschrieben, dann 2 Wochen gewartet, Termin gehabt. Es war eigentlich eine schöne Sache.
Ja. Was man noch ergänzen könnte, also es ist nicht so, als ob die jetzt keine Probleme, als denen super geht. Also die haben schon genügend Probleme auch gezeigt und so fort, aber man hat irgendwie keine Lösungsansätze irgendwo. Aber da für sich selber rauskristallisieren können.
Ich will jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber auch die Tierheimmenschen, die da arbeiten, sind eingebunden in die Verwaltung. Hm. Und das heißt, wie offen die jetzt reden können, ist halt auch so eine Frage. Das ist ja so ein Grundproblem mit Verwaltung. Wenn man jetzt nicht unbedingt mit der Spitze spricht, dann kann ja sein, dass es da Maulkörbe gibt. Ja.
Oh nein!
Der war jetzt billig. Aber, nein, das will ich nicht sagen. Aber die haben schon Ideen, wie sie ihr Gehege draußen, insbesondere draußen, umbauen können. Die haben noch weiterhin eine bald kaputt seine Waschmaschine. Die haben einen sehr alten Hundewaschplatz. Also die können schon viel Hilfe gebrauchen. Nur wie das jetzt konkret zu übersetzen ist in Politik, also sprich in einen Antrag, den man im Stadtrat behandeln kann, da müssen wir noch mal ein bisschen nachdenken.
Ja, viele kleine, konkrete Ideen, genau. Und sowas, die sie hatten.
Deswegen fehlten da für uns halt eben diese Ansätze, wo so großflächig hätten angreifen können. Mhm. Die fehlten da jetzt so ein bisschen für uns dann leider.
Aber bevor wir es abschließen, wenn ihr noch Bildmaterial neben unserem Bericht haben wollt dazu, ich habe relativ viele Fotos und Videos gemacht und die sortiert und nochmal mit ein bisschen drüber labern und erklären einen kleinen Videoblog gemacht für mein SBR. Also da sind zum Beispiel diese kaputten Waschmaschinen oder was ich tatsächlich ganz cool fand, das Hundebad und sowas zu sehen. Aber weil wir halt auch dort nicht so viel bei den Katzen waren, weil die tatsächlich ganz gut immer weggehen und wir halt länger über die Problemhunde und sowas geredet haben, gibt es mehr Hunde zu sehen als Katzen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt leider keine Katze.
Ist aber alles in der Beschreibung auch unten mit drin.
Ja, genau.
Aber ich habe das Gefühl, im Internet gibt es sowieso nicht zu wenig Katzen. Also ich glaube, das ist kein großes Internetproblem. Was allerdings ein großes Internetproblem ist, ist das SPD, von der SPD geforderte Verbot von Social Media für Jugendliche.
Ich warne schon mal alle vor, das ist jetzt der Blog mit den meisten Notizen und ihr Lieben haltet mich auf, wenn ich zu viel quatsche, aber freie Kommunikation ist eins meiner Lieblingsthemen. Aber erstmal Empfehlung am Anfang, weil Pascal verlinkt uns alles, hat er gesagt, wir haben einen wunderschönen Blogbeitrag von Johanna und Tim, die sich dem Thema sehr breit angenommen haben und viele Argumentationsstränge da mit eingebaut haben. Dolle Leseempfehlung. Aber worum geht's? Lorena hat es gerade schon gesagt, die SPD wünscht sich Sachen, nämlich Social-Media-Verbote für Jugendliche. Die CDU möchte das zu großen Teilen auch, CSU teilweise nicht. Das ist ein bisschen zu kompliziert, wir merken uns CDU auch. und Grünen finden das auch toll. Und die ganze Diskussion jetzt ging eigentlich los, weil die SPD gemerkt hat, dass Australien das gerade auch nochmal alles gemacht hat und so. Sie haben ein Positionspapier verfasst. Also bevor wir alle ganz so Angst haben, dass nächste Woche ein Gesetz kommt, alle reden gerade nur über Positionen. Das vielleicht auch nochmal zur Entschärfung, weil gleich wird es sehr konkret. Aber dass wir das im Hinterkopf haben.
Kleine Nachfrage zum Positionspapier. Hat die Basis darüber auch schon abgestimmt, ja, oder ist das okay?
Also das ein offizielles Positionspapier hat die Basis immer dann schon abgestimmt. Das ist eins von der Partei, nicht vom Bundesvorstand. Das ist gut, dass du nachfragst.
Okay.
Aber macht es nicht besser.
Nee, aber das macht es nicht besser, ja, aber das ordnet es ein.
Ja. Ja, genau, zur Einordnung. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade alle diskutieren, als würde es nächste Woche ein Gesetz. Und das ist befremdlich. Aber was steht denn da so drin? Die SPD möchte 3 Stufen haben. Einmal für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, die sollen vollständig raus aus Social-Media-Plattformen. Die Anbieter sollen verpflichtet werden, den Zugang technisch wirksam, Zitat SPD, zu unterbieten. Verstöße sollen bestraft werden. Also wenn du dich nicht darum kümmerst, dass, was weiß ich, eine 13-jährige Person jetzt auf deine Social-Media-Plattform kann.
Entschuldigung.
Das ist, ich mag den Ton jetzt zum Thema, ich finde das sehr richtig.
Ja, weil ein responsible Umgang mit Social Media ist, fällt auch wirklich erwachsenen Menschen manchmal sehr schwer.
Ja. Wir haben dann Stufe 2, Jugendliche bis 16 Jahren, die sollen eine verpflichtende Jugendversion der Plattform vorgesetzt bekommen. Die soll dann bestimmte Anforderungen erfüllen. Da waren jetzt so Beispiele drin, das war noch nicht ganz ausformuliert. Unter anderem soll es keinen Algorithmus geben, keine Empfehlungssysteme. Ja, ich weiß, wir kennen was, wo es das gibt. Und auch keine personalisierten Inhaltsausspielungen. Und es sollen suchtverstärkende Funktionen wie Endlosscrollen halt rausgenommen werden. Also, dass wenn du so einfach über dein Smartphone scrollst, dass es dann auch ein wenigstens hier geht's weiter oder so gibt. Das kennen vielleicht einige von ihrer App, mit der sie Mastodon und andere Fediverse-Dienste nutzen. Die haben das auch meistens. Es soll automatisches Abspielen von Inhalten raus sein. Also, dass du einfach für immer YouTube weiter guckst oder sowas, soll es nicht geben. Verstehe ich auch. Es soll keine Push-Benachrichtigungen geben. Also, die sollen weg. Und alles, was irgendwie Gamifizierung oder Belohnungssysteme sind, soll auch unterbunden werden. Also das sind so psychologische Sachen, dass du nicht ewig auf der Plattform bleibst, die sie sich da wünschen. Kleine, was ich sagen muss, das gebe ich ihnen.
Also das finde ich auf sehr vielen Ebenen spannend. Als erstes, Plattform ohne Algorithmen. Als Informatikerin platzt mir da die Hutschnur.
Nein.
Aber das, Empfehlungssysteme.
Ja, was umgangssprachlich ein Algorithmus ist.
Automatische Content-Kurierung. Gehe ich d'accord. Ich finde Gamifizierung und Belohnungssysteme wieder so ein Punkt, den ich eher kritisch sehe, weil das ist ja letztendlich ein Tool. Ich kann mit Gamifizierung Leute auch dazu animieren, dass sie eine Plattform weniger nutzen und kann auch Incentives für einen gesunden Umgang schaffen. Und dass Plattformen grundsätzlich solche Tools verboten werden und nicht die Ausnutzung von psychologischen Mustern, um Leute von Plattformen süchtig zu machen, fände ich schwierig. Da weiß ich natürlich auch nicht, wie es genau formuliert ist im Positionspapier.
Aber da komme ich jetzt mit dem bösen Punkt. Was hier zum Beispiel fehlt, ist ja zum Beispiel ein Werbeverbot.
Mhm.
Und das heißt, sie denken an die Plattformen, die Werbung schalten, die ja aber darauf ausgelegt sind, um mehr Werbung zu schalten, dass du länger da bleibst. Sprich, ich glaube nicht, dass die Leute, die das formuliert haben, ernsthaft über den Punkt nachgedacht haben, den du meinst, dass Gamifizierung in beide Richtungen geht. Weil ein und jetzt ausschalten bei Löwenzahn damals war ja auch eine Gamifizierung, so gesehen, so ein Ding, das dir gesagt hat, so und jetzt geh raus und erleb die Welt, du hast genug ferngesehen für heute.
Ja.
Weil das ist ja auch so ein Punkt, aber an sowas denken die nicht. Die denken dran, dass die Plattform möchte, dass du viel Werbung nutzt.
Und was ich halt...
zu gut. Also,
na, aber das,
gut
positiv. Okay. aber also zum einen, der Punkt ist, Plattformen haben Verantwortung gegenüber ihren NutzerInnen und ich als Plattform habe auch ein Incentive dafür, dass ich die Leute, die mich nutzen, nicht kaputt mache. Und das ist der eine Punkt, den ich gerade ein bisschen schwierig finde an diesem, also an dem, wie es zusammengefasst ist in unseren Punkten. Ich habe das Positionspapier selber nicht gelesen. Und das Zweite, was ich mich gerade auch sehr doll frage, wenn ich diese ganzen Sachen lese, das sind alles Stichworte, wo mir auffällt, dass das Systeme sind, die auch bei mir als erwachsene Position Friction und Reaktanz auslösen. Das heißt, das sind eigentlich alles Punkte, mit denen ich als erwachsene Person unzufrieden bin und über die ich mich aufrege. Aber was ich jetzt mich als eine wissenschaftsorientierte Person frage, sind das denn tatsächlich auch Punkte, die wissenschaftlicherweise auf wissenschaftlich erwiesen Jugendliche schädigen? Und wie stark ist das Positionspapier von der SPD auch mit Quellen untermauert, die Social-Media-Sucht untersucht haben und die auch Faktoren für Social-Media-Sucht untersucht haben?
Da muss ich sagen, muss ich dir die Antwort schuldig bleiben, aber zumindest einige Punkte kenne ich, also ich persönlich habe jetzt keine Studie gelesen, die in die Richtung geht, was gezielt Jugendliche ist, aber in Richtung Social-Media-Sucht allgemein, weil Jugendliche sind auch Menschen.
Was?
und da sind auf alle Fälle so Sachen, die dieses Doomscrolling bevorzugen mit den Endlosscrollen und automatische Wiedergaben definitiv Faktoren, die dich an der Plattform halten. Mhm. Also zumindest bei den beiden muss ich sagen, auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Ja. Genau. Wir hatten es vorhin auch schon ein bisschen im Vorgespräch. Die Frage ist ja, wie wollen Sie das alles umsetzen?
Magst du noch die zweiten Punkte, also die restlichen Punkte aus dem Positionspapier machen?
Naja, das ist ja einer der Punkte aus dem Positionspapier. diese vielen Worte sind durchdacht, die hier stehen. Genau. Also umgesetzt soll es dann quasi, weil das ist ja die erste Stufe, die rein darf, Jugendliche ab 16, dass die kontrolliert werden durch das, vielleicht wisst ihr, wie man es ausspricht, ich nenne es gerade EU-DI-Wallet. Wie würdet ihr es aussprechen?
EUDI.
EUDI.
Ich hätte jetzt EUDI genannt. Oder EUDI.
Ja, Wallet ist ein englisches Wort. Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt alle Versionen, glaube ich, die es gibt drin. Eine davon war richtig. Das soll genutzt werden, um sich zu identifizieren. Was ist das? Stellt es euch für eine digitale Geldbörse vor, die auf EU-Ebene geregelt sein soll? Also ein Wallet, vielleicht kennt ihr den Begriff irgendwie von so Kryptowährung oder so, da ist das auch drin und da sollen verschiedene Papiere drin gespeichert werden können. Perso, Führerschein etc. Und ich habe mich noch ein bisschen dazu eingelesen, aber es klingt irgendwie alles ein bisschen shady und ich würde es nicht mit der Kneifzange anfassen. Also geplant ist, dass es sowas auch erst ab 2027 geben soll. Januar vielleicht. Das spricht auch nochmal dafür, dass es alles nicht ganz so zeitkritisch ist. Aber mit dem Ding sollen sich dann 16-Jährige, die keinen Personalausweis haben und keinen Führerschein, altersverifizieren. Fragt mich nicht, womit die sich altersverifizieren sollen dann. Also kannst einen Jugendausweis haben, ein Perso, aber ich weiß es nicht. Theoretisch kenne ich auch Vorschläge, aber das ist nicht auf europäischer Ebene, dass Krankenkassensachen da auch drin sind. Vielleicht über Krankenkassendaten. Ich weiß es nicht. Also das habe ich dann nicht mehr gefunden, mit was sie sich identifizieren sollen. Aber mit dem EU-DI-Wallet als 16-Jähriger. Und du hast schon richtig angesprochen, wir sind alle von komischen Mechanismen auf Social Media betroffen. Die letzte Altersstufe, also Menschen ab 16, sollen zumindest bei den algorithmischen Empfehlungssystemen die Möglichkeit haben, es an- und auszuschalten. Es soll sogar standardmäßig deaktiviert sein, dass die Inhalte sortiert sind. Es soll ein Opt-in-Modell geben. Ich finde das ja spannend, weil es gibt ja auch verschiedene Empfehlungssysteme. Also es gibt ja Modelle, wo du nur Sachen sortiert kriegst von Leuten, denen du folgst oder generell, was dich angeblich interessiert oder generell, was die Welt gerade interessiert. Also darauf gehen sie gar nicht ein, dass das noch irgendwie unterschiedlich wirkt. Aber immerhin, es soll ein Opt-in, also dass du es dir aktiv anschalten musst, geben. Und das finde ich eine Verbesserung.
Ich bin da gerade super nicht auf deiner Seite.
Erzähl.
Also für mich ist ein, also zum einen geht es ein sehr, sehr doll an einem, dem größten Problem von Social Media vorbei für den Jugendlichen. Das, ja. Und das ist für mich gerade Doxing. Das ist Grooming.
Auf solche Punkte geht es gar nicht. Es sind nur technische Lösungen.
Und das halt irgendwie überhaupt komplett ausgeklammert ist aus diesem Positionspapier für Social Media, das finde ich wirklich unfassbar befremdlich.
Es ist befremdlich, aber das war nicht mein Punkt.
Der zweite Punkt ist, ich stehe Algorithmen kritisch gegenüber, die diese Content-Kurierung vornehmen. Mhm. Ich finde es nur unsinnig, dass man Jugendliche das komplett vorenthält und dann auf einmal sie, wenn sie erwachsen werden, damit konfrontiert. Weil das glaube ich, macht sie noch viel vulnerabler. Weil das ist nämlich der Punkt, den ich auch die ganze Zeit im Kopf habe. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht über Sicherheit von Kindern auf Social Media und auch vor allem über den Umgang mit Algorithmen auf Social Media, die komplett implodiert sind, als ich das erste Mal mit Kindern darüber geredet habe. Weil die Kinder haben mir dann erzählt so, ja, ich merke irgendwie, dieses Endlos-Scrolling tut mir überhaupt nicht gut und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Apps, die Endlos-Scrolling beinhalten und nutze die einfach nicht mehr. Und ich glaube, was wir da auch teilweise unterschätzen, ist die Fähigkeit von Kindern zu lernen und auch die Fähigkeit von Kindern zu lernen, was ihnen nicht gut tut und dann das nicht mehr zu nutzen. Und ich glaube, so einfach denen komplett die Möglichkeit zu nehmen, diese Algorithmen zu nutzen, macht sie im Erwachsenenalter eigentlich eher anfälliger dafür, aber das, also das ist so eine Sache, die ich mich gerade frage, wo ich aber auch wieder sage, okay, das müssten wahrscheinlich mal Studien dann beweisen, was da tatsächlich sinnvolle Muster sind und was auch Anti-Patterns sind.
Das Schöne ist, du hast jetzt schon sehr gut und ausführlich mein erstes großes Gegenargument gegen die Vorschläge formuliert. Danke, das war Teil der Rede. Bloß noch mal ganz kurz, weil ich glaube, da haben wir uns ein bisschen falsch verstanden. Ich finde es nicht die die perfekte Lösung für alles, aber ich finde, unter diesem Ganzen, was Sie da geschrieben haben, ist es zumindest eine Verbesserung, Opt-in-Modelle für Algorithmen zu machen. Weil das
ja.
Weil insgesamt ist der Vorschlag ja leider Quatsch.
Ja.
Aber das ist schon eine Verbesserung. Zum Beispiel bei den Diskussionen für Fediverse-Softwaren wie Loops mit Algorithmus bin ich der Meinung, wenn du schon unbedingt das einbauen musst, dann sollte es ein Opt-in-Modell geben und das ist gut. Aber wie du so schön gesagt hast, das Hauptproblem allgemein für diese ganzen Grenzen ist, du wirst halt über Nacht nicht auf einmal ein anderer Mensch mit Knopfdruck und auf einmal hast du Dinge gelernt und kannst mit Social Media umgehen, obwohl dir niemand dabei geholfen hat, dir Rüstzeug anzubringen. Also das haben die beiden auch schön im Blog gemacht und wie du es eigentlich viel besser schon länger gesagt hast, so funktioniert das halt nicht. Das ist ja auch einfach zu sagen, du bist jetzt 18 und kannst Auto fahren. Ja. Weil Erwachsene können das doch. So unter dem Motto.
Ja. Du bist 18 und kannst doch plötzlich mit Social Media und den ganzen Sachen, die mit deinem hergehen, umgehen.
Und ich meine, es gibt so viele erwachsene Leute, die wunderbar mit Social Media umgehen können.
Oh ja, Gott. Und dann kann ich mir das nicht können.
Das war übrigens gerade ganz. Das war gerade ganz toll sarkastisch.
Ja, ja.
Ah, oh, Mann.
Ja. Ich finde die Ebene ja auch schlimm, wenn du mit Jugendlichen redest, und da ist es witzig, wie das Social-Media-Verhalten meiner Mutter sich wieder Jugendlichen annähert. Für viele ist es ja so, sie haben oft nur ein Handy, und das Internet, sage ich es jetzt mal so ganz grob, bedeutet, ich logge mich auf Social-Media-Plattform XY ein. Und sehr viele benutzen auch für ihre Kommunikation nicht unbedingt Messenger, sondern Privatnachrichten irgendwo. Und wenn du dann sagst, naja, also du bist jetzt 15, du hast jetzt zwar die, weiß ich nicht, weil deine Eltern das mitbetreuen, die letzten 3 Jahre schon Social Media benutzt und schreibst da auch teilweise mit Menschen, aber das wird dir jetzt weggenommen, weil dann ist für die das Internet mehr oder weniger weg. Also die sitzen ja nicht wie ich im Browser.
Also wenn man so eine Regelung machen müsste, dann müsste man eigentlich auch ein Gesetz machen, was quasi ein gestaffeltes Verbot macht. Das ist ja zum Beispiel, ich glaube, in Australien haben sie ein gestaffeltes Rauchverbot implementiert.
Neuseeland.
Dankeschön.
Das Verbot war ab Geburt ja sowieso.
Genau. Und weil sonst nimmt man ja wirklich einfach Leuten die Communities weg.
Ja.
Und macht sie eigentlich viel mehr verwundbar. Und ich glaube, da muss man, also dieser Gesetzentwurf liest sich, also dieses Positionspapier, Entschuldigung, nicht Gesetzentwurf, liest sich wirklich sehr viel wie Boomer sind frustriert über Social Media und möchten Jugendliche in trainierte Hilflosigkeit bringen.
Ja, und wir sind halt alle am Arsch, wenn wir hier so über ein komisches Wallet überhaupt erst auf Social Media kommen und damit zum Beispiel unsere politischen Inhalte verbreiten können und auch, dass du halt einfach Teenies einfach da raushältst. Du hast es auch schön gesagt mit so, dass du deine Peergroups dann verlierst. Also stell dir vor, du bist, weiß ich nicht, 17, queer und wohnst im sächsischen Hinterland und hast sonst nichts. Du brauchst deine Communities im Internet, sonst drehst du durch. Es ist, mich regt alles auf.
Aber ich habe gerade mal überlegt über diesen Punkt, den du hattest mit dem Ausschluss der Jugendlichen aus dem kompletten Internet. Weil wenn ich überlege so, was ich genutzt habe, so als ich unter 14 war, muss ich ehrlich sagen, es hat bei mir angefangen mit, erst war WhatsApp und dann kam relativ schnell danach YouTube dazu. Und das war für mich wirklich das gesamte Internet. Und dann so 1-2 Jahre später angefangen auch mit aktiv dann auch mal Sachen googeln oder irgendwas und dann für Schulrecherche dann halt eben dann zu lernen, wie Quellenarbeit funktioniert und wie man sich Sachen recherchiert. Aber davor, jenseits von diesem schulischen Kontext, war es halt wirklich nur WhatsApp und YouTube. Das heißt, YouTube würde dann ja theoretisch dann in dem Falle für mich dann ja wegfallen, wenn ich jetzt immer noch unter 14 wäre.
Und je nach Definition, ich weiß nicht, welche die SPD benutzt, ist WhatsApp Social Media.
Das stimmt, weil WhatsApp hat sich in den letzten Jahren vom reinen Messenger ja auch immer weiter, jetzt mit diesen Gruppen, die es da ja auch gibt, die man folgen kann und den alle mehr auch Richtung Social Media eigentlich weiterentwickelt.
Und ich, wenn ich mich an meine eigene Social Media Reise erinnere, also ich habe sicherlich auch Inhalte konsumiert, wo ich jetzt der Meinung wäre, ja, also ein Kind in dem Alter sollte sich vielleicht nicht unbedingt damit auseinandersetzen. Das eine, was man dann gerne vergisst, ist, dass Kinder eben auch sich ganz, ganz anders auseinandersetzen, als man annimmt. Ja. Zum Beispiel ein Punkt, wo ich sofort Alarmglocken bei mir gehabt habe, ist, eines der Kinder, mit denen ich geredet habe, waren am Anfang der Pubertät seines Mädchen, was davon geredet hat, dass es gerade in Social Media sehr, sehr viel über die Epstein-Files liest. Und da ist bei mir sofort Alarmglocke angegangen, wegen, fuck, wie traumatisierend muss das eigentlich für das arme Mädchen sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe gefragt, hey, wie gehst du eigentlich damit um? Und die Antwort war, naja, also ich versuche halt bewusst da dann auch mal auf Nachrichtenportale zu gehen, wo nur positive Nachrichten sind. Und ich suche mir halt den Ausgleich, indem ich mir nur positive Nachrichten anschaue, damit ich weiß, auch nicht, die Welt ist nicht nur schlimm, auch wenn so schlimme Sachen in der Welt passieren. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist ein Umgang, den ich mir von meinen Eltern wünschen würde. Und ich denke, das, was ich mir als Kind eigentlich immer nur gewünscht hätte, ist mehr Guidance. Ja. Und nicht ein Verbot, mich mit irgendwas auseinanderzusetzen.
Ja, also für mich ist diese, du hast absolut recht, also mehr Guidance, mehr miteinander sprechen, mehr aufklären. Wir haben wahrscheinlich als Gesellschaft viel zu lange einfach nicht hingeguckt. Ja, und dass man da sozusagen viel mehr reden muss, ist offenkundig. Dass Kinder immer irgendeinen Weg finden, ja, auch drumherum, ist wahrscheinlich auch klar. Ja, das ist ja mit allen Sachen so. Aber bei mir, zumindest für mich, ist eines der wichtigsten Punkte, warum ich das, die ganze Diskussion sozusagen für äußerst gefährlich halte, ist halt diese Eudi-Wallet-Geschichte.
Ja. Ja.
Weil in dem Moment, wo wir halt sagen, 13, 14, 15, 17-Jährige brauchen zwingend so ein Wallet, um Social Media zu benutzen, ist halt sofort die Frage, wer macht denn dieses Wallet? Wer hat die Kontrolle über die Daten in dem Wallet? Welche Daten müssen in dieses Wallet? Welche Daten können ausgelesen werden, wenn das Wallet benutzt wird? Ja, Geschlecht, Alter, wahrscheinlich schon. Ja, vielleicht auch noch Wohnort oder sowas. Ja.
Und wie gefährlich
und
ist das
Wallet? Und dann haben wir natürlich noch die große, große Frage im Raum. Wer entscheidet eigentlich, für was ich dieses Wallet brauche? Ja, brauche ich das irgendwie für, brauche ich das für Instagram, brauche ich das für TikTok, brauche ich das für YouTube, brauche ich das für bei der Deutschen Bahn ein Ticket zu kaufen, ja, brauche ich das für Wikipedia, brauche ich das für die App-Standfiles, brauche ich das für einige Videos auf YouTube, brauche ich das für alle Videos auf YouTube, so, weil in dem Moment, wo ich ja dann einige mit diesem Wallet versehe, schießen ja sofort neue Seiten, neue Sachen aus dem Netz hervor, die dann erstmal für 3-4 Wochen halt unreguliert sind, ja, bis wieder irgendeiner entscheiden muss. So, und im Endeffekt, ja, haben wir es dann auch für WhatsApp, haben wir es für SMS. So, ich kann auch Fotos schicken auf SMS.
Ja, klar.
So, ja, also kann ich da auch irgendwie Schindluder treiben? Und das ist für mich die ganz große Frage, ob wir hier unter dem Deckmantel einer Diskussion eines realen Problems, nämlich was Kinder mit Social Media und im Internet antreiben, nicht die Architektur bauen, um uns unsere Anonymität im Netz für immer zu begraben. So.
Und das zeigt aber auch eigentlich, was die Lösung auf ist. Die Lösung ist, das ganze Internet muss so sicher sein, dass sich darin Kinder bewegen können, weil niemand sollte beweisen können, dass da ein Kind ist. Und alle Menschen sollten Zugang haben zu Tools, die Jugendliche schützen, weil auch nicht jugendliche Menschen brauchen Schutz. Und wenn wir sagen, ja, wir können Kindern Social-Media-Algorithmen nicht zumuten, dann kann ich sagen, ja toll, kann man das aber vielleicht auch manchen Menschen mit ADHS nicht zumuten. Und die Menschen mit ADHS sollten genauso Recht haben, wie Kinder das auszuschalten. Und eigentlich ist die Antwort auf das Positionspapier von der SPD, diese ganzen Funktionen, die jugendgefährdend sind, darf es einfach nicht geben. Weil das ist ja auch effektiv eigentlich die Lösung, die es schon seit Ewigkeiten auch in Medien gibt. Jugendgefährdende Medien dürfen nicht frei vertrieben werden in Deutschland.
Boah, aber
wie willst du das machen? Das ist doch vollkommener Blödsinn.
Also dann du bist kannst du nur ja nicht
das ganze, Internet jetzt irgendwie Gewalt, sexfrei, was weiß ich was, extremismusfrei,
okay, nicht,
wie auch immer Extremismus ist. Also ist doch Quatsch. Also
Entschuldigung, habe ich mich gerade sehr missverständlich ausgedrückt. Ich habe mich jetzt erstmal nicht auf Inhalte, sondern nur auf Algorithmen bezogen, weil dieses Positionspapier von der SPD sehr, sehr auf Funktionen wie endlos scrollen und so weiter angeht. Also eine Funktion, die suchterregend, also die problematisch ist, weil sie suchterregend ist und deswegen für Kinder geblockt werden muss. So eine Funktion muss generell geblockt werden können. Weil.
Okay, da reden wir wieder über das Gleiche, glaube ich.
So. Okay. Und ich meine jetzt nicht, dass es gar keine Themen im Internet geben darf, die nicht für Jugendliche geeignet sind. Das meine ich nicht. Was ich allerdings schon meine, ist, dass Jugendliche in der Lage sind und auch Eltern in der Lage sind, mit ihren Jugendlichen darüber zu reden, dass sie sich von bestimmten Themen organisch selber fernhalten, weil es keine Themen sind für Kinder und weil es vielleicht auch einfach Themen sind, die Kinder und Jugendliche komplett uninteressant finden. Und dass eine Webseite, in der es um scheiß Themen geht, einem auch von vornherein am Anfang sagt, hier übrigens geht's um scheiß Themen, geh bitte weg, wenn du zu jung bist oder wenn du dich gerade nicht mit scheiß Themen auseinandersetzen musst, möchtest, das ist, finde ich, etwas, das man von Webseiten verlangen sollte. Webseiten sollten einem sagen, worum es hier geht und einem auch sagen, geh bitte weg, wenn du dich damit nicht auseinandersetzen kannst.
Es ist unglaublich spannend und ihr merkt gerade, Piratinnen reden über das Internet, das kann eskalieren.
Ja!
Ich bin jetzt mal ganz, ganz frech und sage, als Lokalpolitik-Podcast brechen wir hier vielleicht ab.
Und wir schlagen mal die Brücke zum nächsten Thema.
Aber bevor das, ich glaube, das, was rausgekommen ist, wir haben viele Argumente, aber in Summe mögen wir diesen Vorschlag nicht so, wenn ihr den auch nicht mögt. Wir haben euch eine Mailvorlage verlinkt, dass ihr BundespolitikerInnen schreiben könnt, dass ihr keine überalten alten Sperren jetzt haben wollt, dass man, ich glaube, wir haben ja einiges angerissen, Dinge besser machen könnte. Schaut gerne mal in die Mailvorlage, ist ein Pad, könnt ihr euch was kopieren. Und ja, Brücken schlagen, schlag mal Brücken.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil Dresden möchte wieder eine Brücke irgendwo hinschlagen.
Noch eine.
Ja, also nicht zusammenschlagen, sondern eben da hinschlagen.
Aua.
Also zusammenschlagen tut man das nur die Dosnerbrücke, aber die kriegt ja auch gleich einen Ersatz. Nein, es geht mal wieder um die Carola-Brücke. Ihr kennt mich ja mittlerweile hoffentlich gut genug. Ja, ich habe zwei Updates von der Carola-Brücke gefunden tatsächlich, die beide gar nicht so alt sind, sondern beide eigentlich relativ neu. Und das erste, das ging jetzt letzte Woche vor allem durch die Medien, Weltkriegsbomben wieder an der Carola-Brücke. Oh nein, wir hatten doch schon zwei, jetzt kommt die dritte und vielleicht noch mehr. Ja, die haben jetzt schon mal so Baugrunduntersuchungen und Arbeiten da so durchgeführt, um zu schauen, so okay, wie machen wir das denn für die neue Brücke? Steht da noch nichts fest und alles möglich, aber gibt da schon so ein paar Vorbereitungsarbeiten, die man trotzdem ja treffen kann und treffen sollte auch schon, weil das soll ja auch möglichst schnell ja vonstatten gehen, wie die Stadt das sich ja vorstellt. Und auf der Neustädter Seite haben sie jetzt mehrere verdächtige Stellen gefunden, unter denen sich eventuell Bomben verstecken könnten. In dem Artikel, den ich da gelesen hatte, hieß es zwar, die meisten davon sind wahrscheinlich unbedenklich, aber es gibt auch so eine kleine Handvoll Stellen, wo man denkt so, vielleicht steckt da nicht doch noch ein Blindgänger drunter. Und jetzt in der Woche ab 9. März wollen sie jetzt anfangen, dort mal die Stellen genauso untersuchen, mit einem Bagger nämlich. Und naja, mal schauen, was sie dann da finden. Die Sperrradien der letzten Male haben wir vielleicht noch so vor Augen, so die gesamte Innenstadt, die gesamte Neustadt.
Das Büro gerade so nicht.
Ja genau, also die innere Neustadt, die äußere Neustadt verschont und die innere Neustadt vor allem, die dann komplett sperren, die Altstadt sperren, ja.
Das heißt, der Piratencast kann auf jeden Fall noch aufgenommen werden.
Also hoffen wir es, je nachdem.
Wenn du von Norden her anrückst, ja.
Ich muss sagen, je nachdem, wie der Andrückeweg ist und je nachdem, wie groß die Bombe ist, weil wenn jetzt... Über die
Brücke dann herkommen, oder?
Toll. Ja, weil wenn die, ich sag mal so, der Radius hängt doch immer noch zusammen, wie die Sprengkraft von der Bombe ist. Wenn die jetzt dann merken, so, das ist ein richtig dicker Oschi, kann natürlich der Sprengkraft noch ein bisschen größer werden. Und wenn sie sagen, okay, so ein kleiner Oschi, dann wird er vielleicht auch kleiner. Deswegen, das kommt dann immer ein bisschen darauf an. Auf jeden Fall, das wird dann noch ein bisschen spannend werden. Und das zweite ist, diese ominöse Bürgerbeteiligung, von der ja alle reden und die wir irgendwie kritisieren, dass das irgendwie nur so semi-gut funktioniert, die soll tatsächlich wirklich starten. Und zwar am 18. März, da gibt es um 16 Uhr im Stadtforum mit den Planerinnen der unterschiedlichen Planungsbüros ein Dialog. Format, wo man mit denen ins Gespräch kommen kann, sich austauschen kann, so, was sind so ihre Gedanken, was sind so meine Gedanken, könnte man nicht Sandstein nehmen, könnte man nicht dann nicht mit Backstein verkleiden, keine Ahnung, könnte man da nicht Moos dranhängen oder sowas, was auch immer, so, dass man sich so ein bisschen so sich in Austausch kommen kann und daran anschließend soll dann 19 Uhr eine Podiumsdiskussion stattfinden zwischen den Vertretern der einzelnen Planungsbüros und auch unserem Baubürgermeister Kühn, die dann sich da zusammensetzen und so ein bisschen so vorstellen, was sie sich so überlegt haben, was der Grund von ihren Konzeptionen ist und was da die Hintergedanken so sind, warum sie sich für manche Sachen so entscheiden werden. Das Ganze soll auch in einem öffentlichen Livestream mit stattfinden im Städtischen. Also bin ich auch gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Wenn man live dabei sein möchte im Stadtforum, muss man sich aber vorher allerdings anmelden bei der Stadt.
Das ist ja kurios, okay. Was ich mich gerade frage, sind so Sachen wie viele Spuren es sind und dass der Fahrradweg...
Kein Diskussionspunkt.
Okay, das heißt also, in dem Dialog kann man sich dafür aussprechen, dass die grün werden soll, aber man darf nicht fordern, dass sie grün ist, also im Sinne von umweltfreundlich.
Ja. Also es ist ja vieles festgelegt worden, allein schon über die Tatsache, dass es ein Ersatzneubau werden soll. Das heißt, da sind ja schon mal die Rahmenbedingungen, es ist halt relativ genau so wie die vorherige Brücke. Mhm. Und dann gab es auch die ganzen städtischen Beschlüsse mit halt eben Vierspurigkeit und alles mögliche. Das haben wir ja 30.000 Mal schon durchgekaut, wodurch ja auch dann die ungefähre Brückenbreite von so roundabout 40 Metern ja auch festgelegt ist. Und das, worum jetzt die einzelnen Planungsbüros jetzt nur noch entscheiden können, sind nur noch so ein paar optische Merkmale. Also die Verkleidung, das Geländer, solche Kleinigkeiten halt eben. Aber die Grundsätze halt eben, dass es wieder halt so eine Spannbetonbrücke werden soll, da wie breit die halt eben werden soll, wie ungefähr die Form und Bauweise und alles ist, das ist alles dadurch schon festgelegt, halt eben über die Beschlüsse, die schon vorher getroffen wurden und halt eben auch über den einen wichtigen Beschluss, dass es halt ein Ersatzneubau werden soll auf jeden Fall. Deswegen, also es geht wirklich in dem ganzen Bürgerbeteiligungssachen und auch, warum es so verschiedene Planungsbüros gibt. Es geht nur noch um die Detailfragen. Das große Ganze ist festgelegt.
Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Jetzt ist es ja bald der 18. Februar, Dezember. Nee. Quatsch.
März.
Irgendeiner der Monate.
Also der dritte Monat im Jahr. So, und ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt. Von 14 bis 16 Uhr ist auch eine nicht öffentliche Veranstaltung. Okay. Direkt davor.
Das hatte ich gar nicht gelesen.
Nee, das gibt es auch nicht zu lesen.
Okay. Muss er Kontakte haben.
Ja, da muss man mich fragen. Also, da ist also die Corolla, wie auch immer, Kontaktgruppe, die trifft sich da schon mal und hört sich das Ganze schon mal nicht öffentlich an, bevor das dann von 16 bis 18 Uhr öffentlich vorgestellt wird. Und wir werden dann sehen, ich bin sehr gespannt, weil es kann natürlich sein, dass eins dieser vier Büros einfach auf quasi die Ausschreibungstext
geschissen hat.
Ja, genau. Und einfach irgendwas anderes geplant hat, ja, in der Hoffnung, dass das so toll ist, dass dann halt der Stadtrat dann später dann sagt, ja, okay, obwohl wir das vorher so, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Hm. So, also glaube ich auch nicht.
Wir werden wahrscheinlich im Wesentlichen viermal dasselbe kriegen und wir kriegen ja noch keine abschließenden Bilder oder sowas.
Nein,
ja?
Nur erstmal die Konzepte, die sie grob vorstellen.
Wir haben am 17. Dezember angefangen, haben den Auftrag ausgelöst und jetzt sind ja gerade mal 2,5 Monate vergangen und da werden dann jetzt die Probkonzepte vorgestellt, diskutiert, aber man wird hoffentlich schon sehen, in welche Richtung das geht.
Ja.
Und am 18. abends werden wir dann wissen, ob wir recht haben, dass halt viermal das Gleiche für viermal 375.000 Euro bestellt wurde oder ob nicht doch irgendwie was Schönes dabei ist. Also
ja.
Ich würde mich ja freuen, wenn ich nicht recht habe. Ne?
Ja, also...
So, aber irgendwas sagt mir, es kommt viermal das Gleiche raus.
Man kann nur hoffen, dass da auch halt eben originäre dann Entwürfe dabei sind, aber irgendwas sagt doch, dass am Ende so viermal das Gleiche hinausläuft, nur halt eben jeder hat eine andere Verkleidung und jeder hat ein anderes Geländermodell. So mäßig.
Ich fände es ja wirklich tatsächlich spannend, wenn ein Planungsbüro sagt, ja, hier das Budget, was ihr euch vorgestellt habt, mit der komischen Fahrradbrücke noch unten drunter oder was auch immer, das funktioniert so nicht, das ist so unvernünftig. Hier haben wir einen Vorschlag, den wir viable finden und dann vielleicht fresst sie ihn.
Kann passieren.
Wäre cool.
Kann passieren, aber warten wir es mal ab.
Also weiß man jetzt nicht, wie rebellisch die Planungsbüros da sind oder wie zahm die da sagen, so okay, das ist der Auftrag und genau das arbeiten wir so ab, ohne irgendwie uns weiter selber Gedanken zu machen über Abweichungen von diesem genauen Auftrag. Und die konkreten Entwürfe dann, die sollen gute 2 Monate später präsentiert werden, am 26. Mai. Das soll auch einen Livestream dazu geben, wie das dann öffentlich vorgestellt wird, aber ich denke mal, da wird es dann noch genaueres geben, wenn dieser Termin näher rückt, aber Ja, wir haben jetzt scheinbar eine etwas konkretere Zeitlinie.
Ja, und das Spannende auch ist, ob die auch irgendwelche Aussagen zu Preis machen. Ne?
Ja, das also, wird auch nochmal sehr, sehr spannend
werden. Wünscht dir was, 140 Millionen für die ganze Brücke von A bis Z, halte ich ja weiterhin für absolut illusorisch. Und mein Tipp ist ja jenseits von 300 Millionen.
Ich wollte gerade sagen, du hast doch irgendwas getippt von, dass es sich mehr als doppelt.
Und das also klingt so realistisch.
Eigentlich 350, habe ich gesagt.
Kostet ja, also wirklich gut mehr als das Doppelte.
So, und kann ja sein, dass sie sozusagen mit einem kleineren Preis reingehen und es dann halt teurer und teurer und teurer wird, wie das oft so der Fall ist. Aber 140, bin ich mal gespannt, ob alle vier Büros sagen, wir schaffen es für 140. Oder ob die nicht alle sagen, naja, 230 müssen es schon sein, und am Ende wären es dann die 350.
Naja, weil Kostensteigerungen.
Ich hoffe, ich habe nicht recht, aber ja.
Man hat irgendwie so ein böses Omen da, irgendwie so im Bauch einem herumschlummert.
Wir werden auf jeden Fall einen Piratencastle zu machen.
Allein schon wegen mir.
Wo wir dann nochmal sagen können, MSW hatte recht mit den 350 Millionen oder war noch viel zu optimistisch. Ich fürchte nämlich, dass es das, was am Ende drauf rauskommen wird. Du
kriegst noch
einen
drauf.
Wer bitte mehr?
Highest without going over. Aber wir wollen mal unsere Hoffnung nicht zu sehr begraben und gehen dabei zum nächsten Thema über. Denn die Friedhöfe in Dresden haben finanzielle Probleme.
Ja,
zwei also davon.
Speziell die Anfriedhöfe, der alte Anfriedhof in der Südvorstadt und der neue Anfriedhof in Löbtau. Und da gibt es jetzt eine Petition, also Leute, die da irgendwie im Umfeld wohnen, haben vielleicht in den letzten Wochen einen kleinen Flyer dazu bekommen. Ja, und es ist schnell erklärt und alles ein klein wenig absurd. Wie kann es überhaupt sein, dass Friedhöfe pleite sind? Das kommt davon, dass diese Friedhöfe schön groß sind und nicht nur wie ein Friedhof betrieben werden, sondern eigentlich auch wie eine städtische Parkanlage genutzt werden. Also ich persönlich sage auch immer, der neue Anfriedhof ist mein liebster Park. Aber sie sind kirchlich betrieben und nicht städtisch, erfüllen aber quasi das, was ein städtischer Park braucht. Also auch, dass sich da um Müll gekümmert wird, dass da Sitzbänke sind etc. Und die Kirche kriegt immer mal ein bisschen städtische Unterstützung, aber es reicht nicht. Und neben der Bestattungswirtschaft muss halt auch die Parkerhaltung irgendwie getragen werden und tatsächlich die Einnahmen für Bestattung sinken. Wollt ihr raten, weshalb oder soll ich es gleich sagen? Das ist jetzt nicht so das schönste Ratespiel, aber ja. Warum könnte es denn billig, also warum können sie denn weniger einnehmen gerade?
Altersarmut?
Spielt bestimmt mit rein, aber der Trend geht einfach zu, ja, so bescheideneren Beisetzungen, also viel Urngräber statt die Särge. Urngräber sind schneller wieder weggemacht, du kriegst also nicht so lange Gebühren dafür, sie kosten weniger. Friedwälder sind gerade im Trend oder halt auch Friedbäume, gibt es übrigens im neuen Anfriedhof auch. Und das ist alles billiger. Und es sterben jetzt nicht weniger Menschen, aber dadurch kommt halt weniger Geld rein. Es ist alles ein bisschen absurd und genau wegen diesem wenigen Geld sind sie auch, zumindest der neue Anfriedhof, ich weiß nicht, ob es im Plauen auch so ist mit den alten, bei uns im Stadtbezirksbeirat regelmäßig zu Besuch und brauchen Geld, um irgendwas zu renovieren oder sich mal eine neue Bank leisten zu können oder so Kleinkram. Und jetzt sieht es halt eben durch die städtischen Kürzungen, weil ein bisschen Geld gab es immer, so übel aus, dass sie nicht wissen, wie sie noch überleben sollen. Zwei der größten Friedhöfe in Dresden. Und dazu gibt es jetzt eine Petition. Es ist wild.
Das Ganze, also ich will jetzt nicht hier Doomsday-Rhetorik machen, aber das, was mit den Friedhöfen seit Jahren oder Jahrzehnten vorgeht, ist eigentlich symptomatisch für ein untergehendes System.
Ja.
Ja, weil ich erinnere mich noch, das muss so 17, 18 rum gewesen sein, da haben die Friedhöfe zusammen viele Veranstaltungen gemacht. Ich war auch bei zwei am anderen Friedhof, war ich auch persönlich da, eingeladen als Stadtrat damals. Und da haben die halt sehr geworben dafür, dass halt die Friedhöfe seit Jahren oder Jahrzehnten unterfinanziert sind.
Ja.
Und das Problem ist einfach, dass diese Sandsteinbauten, diese ganzen Grabsteine, diese ganzen Anlagen, die können auch mal 2 oder 3 Jahre weiterstehen, ohne dass du daran was machst. Ne? So, die gehen nicht sofort kaputt. Aber wenn du 20, 30 Jahre lang nichts dran machst, dann sind sie kaputt und dann werden sie halt richtig teuer. Genau. Und wenn die jetzt vor 7 Jahren schon 30 Millionen brauchten, dann sind wir jetzt eher so bei 60, 70, 80 Millionen. Und das ist halt ein riesiges Problem. Also eigentlich müsste man, wenn man jetzt wieder Haushalt hat, einen Plan aufstellen, wie halt in die Friedhöfe, bevor alles andere bezahlt wird, müssten wir erstmal 10 Millionen in die Friedhöfe geben, jedes Jahr. So, und dann wären wir vielleicht in 10, 15 Jahren besser dran. Aber die Politik hat, ich habe damals gekämpft bis zum Umfallen, aber ich habe kaum irgendwie Resonanz gekriegt bei den Finanzverhandlungen, weil alle Fraktionen sagen, naja, komm, dann können wir uns in 2 Jahren drum kümmern, müssen wir nicht jetzt machen. So. Und das sind halt diese... die Kundschaft von den Friedhöfen regt sich auch nicht auf. Ne? Also von daher sind es halt die Verwaltung von den Friedhöfen oder irgendwie ab und zu mal Kirchen oder ab und zu mal, es gab auch mal eine Demo vom Rathaus, aber das, ja, es ist halt ein strukturelles Problem und absoluter Unwille daran, irgendwas zu ändern. Und ich kann nur hoffen, dass die Petition rumst und dass wir irgendwie ein Umdenken halt haben. Ist schon komisch, letzter Satz, aber ist schon komisch, dass die Piraten dann jetzt irgendwie sich für Friedhöfe einsetzen müssen, weil sonst keiner tut. Aber das machen wir ja sonst auch. Da, wo niemand sich regt, ja, da müssen wir halt im Podcast drüber sprechen.
Und es ist halt diese Sache von den unschönen, also diesen unschönen realpolitischen Themen, die halt irgendwie hässliche Entlein sind, mit denen man sich keinen Ruhm macht, weil man nicht irgendwie eine neue Schule gemacht hat oder eine neue Bibliothek oder sonst was. Das ist einfach dieses Bread and Butter, was niemand interessiert, was aber alle brauchen und was immer schön aufgeschoben wird, bis es irgendwann mal hart knallt. Und da kann man irgendwie froh sein, dass zumindest Friedhöfe nicht einstürzen können.
Oh, doch.
Tatsächlich bei der neuen Anfriedhof, dass da wieder Sachen aufgebaut worden sind, auch Gelder vom SBR gewesen zum Beispiel. Ach Gott, das ist so traurig. Bei dem ist es sogar so gesehen noch schlimmer. Einige kennen es vielleicht, EFRE-Projekte, also Europäischer Fonds für Regionalentwicklung, da hatten wir auch ein bisschen Geld für da. Unter anderem, weil, jetzt kommt es, gibt Kundschaft vom Friedhof, die sich beschweren kann. Der ist ja auch für die Lebenden. Da gab es so Sachen für Trauerbewältigung und sowas. Und auch tatsächlich schon für Kinder, was ich richtig gut finde. Und die Sachen, da konnte jetzt nur ein kleiner Anteil gemacht werden durch diese Europagelder halt. Also das wird jetzt auch nicht unbedingt weitergeführt. Und da soll es auch ein Begegnungscafé geben und so. Und das steht jetzt halt alles auf der Kippe, was halt super gut ist bei dem Friedhof eigentlich, dass du sowas hast, weil... Also, es ist ja erstmal schlimm, wenn jemand im direkten Umfeld stirbt und sowas. Und dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, wenn wir uns um die Menschen danach kümmern. Und das könnte ein Friedhof ja machen. Aber ja.
Und irgendwie mehr.
Es ist so deprimierend, dass wir da jetzt Geld reingemacht haben. Und also so auf europäischer Ebene. Und jetzt gehen sie trotzdem pleite, weil es der Stadt egal ist.
Ja.
Petition okay. Unterschreiben.
Ja, Petition unterschreiben. Dinge machen. Nächstes Aufregerthema, Polizeigesetz.
Wir sind brandaktuell, liebe Freunde, Freundinnen da draußen. Aber nicht zu einem guten Thema. Denn das Polizeigesetz jetzt gerade, wie es ist, oder Polizeivollzugsdienstaufgabengesetz, wie es heißt, ist böse. Ist eins der schlimmsten in Deutschland. Wollen wir gerade schlimmer machen. Und das Kabinett hat heute, vor einigen Stunden, den Zuleitungsentwurf für den Landtag beschlossen. Was bedeutet das Komisches? Also, das Kabinett hat jetzt diese Entwürfe, die schon länger durchs Internet geistern, die wir auch schon auf der Piraten-Sachsen-Seite besprochen haben, verstetigt. Und das geht jetzt quasi als Gesetzesvorschlag in den Landtag, der dann darüber reden muss. Es ist schlimm. So. Das zum Formalfu, möchte jemand mehr sagen, als es ist schlimm.
Ich kann dazu tatsächlich gar nicht so viel sagen. Okay. Ich bin da auch selber ein bisschen frisch, gerade in der Einweihungsphase, deswegen.
Dann nehme ich nur noch mal kurz die Highlights, also Lowlights vielleicht. für alle, die es gerade nicht auf dem Schirm haben, was kann denn gerade die Polizei schon Böses? Also im Sonderfall zum Beispiel mit Granaten und Maschinenpistolen rumlaufen. Dazu kommen sollen unter anderem der verstärkte Einsatz von intelligenten Drohnen, Taser zur Deeskalation, was mich immer noch einfach nur wütend macht. Vor allem, du siehst ja auch Menschen gar nicht an, wenn die zum Beispiel einen Herzfehler haben oder irgendwie durch Medikamente oder sowas da noch beeinträchtigter sind als so. Also du kannst auch an einem Taser wirklich sterben, wenn alles schlecht läuft. Und das zu sagen, das zur Deeskalation, macht mich einfach nur wütend. Wir haben verdeckte maschinelle Kennzeichenerkennung bei Autos, gezielte Überwachung verschlüsselter Kommunikation, den Einsatz von Bodycams in Privatwohnungen und nach Ladenschutzschluss in Geschäften. Das ist auch neu und im Zweifel sind die dann zur falschen Zeit aus. Automatisierte Datenanalysen, das ist ja sowieso ein großes Problem. Und was wir auf alle Fälle auch als großes Problem haben, ist bei den Datenanalysen, dass nicht auszuschließen ist, so wie die gesamtdeutsche Lage ist, dass auch bei uns hier Palantir kommen könnte, auch wenn theoretisch unser großer Ministerpräsident zwischendurch gesagt hat, nein, es gibt Unterlagen, die beweisen, dass er schon mit Palantir geredet hat zumindest. Also ich würde da auf gar nichts setzen. Und das ist alles in allem schlimm. Was ein bisschen Hoffnung gibt es, wir sind nicht die Einzigen, die das schlimm finden. Also es regt sich gerade relativ viel zivilgesellschaftlicher Protest. Ich weiß, dass Teile der Grünen da sehr dagegen sind. Diese ganze Novelle kommt jetzt ja auch nur, weil Teile der Linken und Grünen damals vor das Verfassungsgericht gegangen sind für das aktuell geltende Polizeigesetz von 2019, weil sie da viele Probleme gesehen haben. Und auch da, denke ich, wird es wieder Protest geben, aber ist die Frage, ob wir sozusagen viele und genug sind. Ja, wir haben heute auch eine kleine Pressemitteilung nochmal rausgehauen, weil Anne sehr gut auf dem Schirm hatte, dass das heute diese Gesetzesdinge passieren, also dass der nächste große Schritt kommt.
Ja.
Und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist es soweit, dass wirklich alle sich beschweren müssen. Also ich hoffe sehr, dass so aus unserer Wabbel nochmal Demonstrationen kommen. Ich weiß, Leute organisieren gerade ein bisschen was. Ich hoffe, das funktioniert. Wir brauchen das. Und wir hatten vorhin schon das Thema, nervt Abgeordnete für die Bundesebene. Macht das auch im Landtag. Vor allen Dingen, ihr lieben Menschen aus Dresden, ihr habt es ja viel näher. Der ist ja hier quasi.
Mhm.
Nervt sie. Also nervt gerne auch Richtung Parteien, die ihr eher mögt, wie Linke, Grüne oder so. Aber nervt vor allen Dingen auch SPD, CDU etc. Und kommt denen gerne damit, dass wir hier gerade Demokratie unterhöhlen wollen. Und kommt gerne auch mit den großen Dingern mit, oh, der böse Thiel kommt dann vielleicht, Amerika, Eis, Pipapo. Geht gerne auch auf die Richtung. Aber ja, also mein Tipp ist immer, überlegt euch ein bisschen, wer es ist. Ich schreibe gerne Leute von der SPD an und komme denen mit Demokratie schützen. Das ist so meins, das mache ich für Chatkontrolle und so. Also ich schreibe auch gerne diese E-Mails. So als Tipp, mit denen komme ich immer so, als Sozialdemokratin, setzen Sie sich doch für Demokratie ein und sowas. Also nicht einfach einen Kettenbrief verschicken. Überlegt euch ein bisschen, wen ihr adressieren wollt.
Und ihr könnt auf jeden Fall auch auf die, also ihr seht ja, was für Themen die bearbeiten und könnt auch durchaus auf die Themen eingehen.
Ja.
Und je mehr ihr den Leuten das Gefühl gebt, dass ihr euch mit den Leuten persönlich befasst habt, bevor ihr dorthin gegangen seid, desto mehr werden sie auch das Gefühl haben, ihr seid vielleicht potenzielle Wählerschaft und sie sollten sich im Parlament vielleicht nicht so verhalten, dass ihr sie scheiße findet.
Und viele von denen haben sogar ja Sprechstunden und sowas in Dresden oder Telefonnummern, das kommt noch besser. Mal so als heißer Tipp, also nutzt das gerne, weil wenn die denken, die können das einfach so durchgehen lassen, dann ja. Und E-Mails gehen auch schneller unter, als da kommt jemand zur Sprechstunde. Ich glaube, das kennen wir auch. Also wir nehmen die Leute natürlich auch ernst, die ins E-Mail schreiben, aber es kann ja tatsächlich mal passieren, dass was untergeht. Aber so ein Mensch, der vor dir steht und sagt, ja, aber...
Persönliche Briefe.
Auch gut. Auch
handschriftlich.
Gut. Ja, ja.
Weil dann habt ihr euch garantiert Mühe gegeben und es war nicht ChatGPT.
Ja.
tut was.
Außer es ist vom PC abgeschrieben.
Auch ja, das. Ja, was macht ja auch wirklich niemand. Und ich glaube, wir wollen euch noch ein bisschen Motivation noch mitgeben und ein paar schöne Sachen machen. Wir haben die Gratis-Rollenspieltage.
Ja, was ist denn so ein Rollenspiel? Erzähl uns mal. Was denn? Dein Name steht da auch.
Ich suche gerade eine neue WG in Leipzig und ich habe den... Und die haben mir gesagt, sie wollen keine Partygänger haben. Und ich habe denen erzählt, so, ich habe vielleicht doch Partys, die ich in eure WG bringen möchte, aber es sind Abenteuerpartys.
Auch das kann falsch verstanden werden, aber ja.
Nein. Rollenspiele sind sowas Ähnliches wie Brettspiele auch, aber man spielt nicht irgendwelche Figürchen, sondern man spielt Charaktere. Und es gibt zumindest in den allermeisten Rollenspielsystemen irgendwie einen Menschen, der viel zu viel Ego hat und das Spiel leitet. Ich darf das sagen, weil ich bin auch sehr gerne Spielleiterin und kann bestätigen, dass ich das auch relativ gut kann.
Ja, ich durfte auch schon eine Runde von dir mitspielen.
Zwei Runden.
Mehrere, stimmt. Ja, stimmt.
Die Convention. Und da gibt es natürlich die ganz, ganz großen... Systeme, die unter Kontrolle von Firmen sind, auf die ich eigentlich schon einen ziemlichen Hassbro habe. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele kleine Systeme von coolen Independent CreatorInnen und da kann man sich bei den Gratis-Rollenspieltagen mal ein bisschen reinspielen und ein neues Lieblingssystem entdecken.
Ja, und das ist super, super schön. Also die sind vom 23. bis 28. die Rollenspieltage dieses Jahr, März. Der Monat ist wichtig. Und wir werden auch wieder was machen. Wie du es gerade schon angesprochen hast, unter einem freundlichen System, How to be a Hero, da steht ein Verein dahinter mittlerweile. Also es hat sich eine Person ein bisschen ausgedacht, gemerkt, oh, irgendwie ist das größer als nur ich. Und dann hat sich ein Forum gebildet und danach ein Verein. Da gibt es auch kostenlose Abenteuer zum Nachspielen und sowas. Und man kann welche einreichen. Es ist wunderschön. Ich mag solche Prinzipien. Und wir werden wieder im Stadtrat der Tiere spielen. Aber nachdem wir jetzt 2 Jahre hintereinander Stadtrat gewählt haben, geht es jetzt in die harte Haushaltsverhandlung.
Oh Gott.
Ja. Es soll ein bisschen diskutiert werden. Ich muss gestehen, dieses Stadtrat der Tiere ist nicht ganz so frei, wie ihr es vielleicht von anderen Sachen kennt, aber dafür relativ gut, um reinzukommen. Das System ist quasi nur mit Prozentwerten, also ihr müsst gar nicht jetzt irgendwie komplizierte 100 verschiedene Würfel haben oder sowas. Wir haben im Zweifel auch Würfel da. Es gibt niedliche Tiere, ihr dürft ein bisschen diskutieren. Und wenn es viele Anmeldungen gibt, machen wir 2 Termine. Jetzt ist erstmal der Donnerstag geplant, der 26. März. Wenn es gut läuft, machen wir 2 Wochen später dann einfach nochmal. Ja, es wird lustig. Also lustige Haushaltsverhandlungen. Mal gucken.
Du musst noch ein Easter Egg einbauen, nämlich eine kleine Musikfeier. Das ist dann für die Dis... Das ist denn für die Disco-Tiere.
Genau. Ja, wir haben tatsächlich auch schon verschiedene Sachen überlegt, so mit BürgerInnenbegehren und so. Wir wollten es nicht ganz deprimierend enden lassen und trotzdem realistisch sein. Weil irgendein Haushalt wird schon hinten rausfallen, aber BürgerInnenbegehren werden ja gerne ignoriert, wenn man es realistisch macht.
Ich wollte gerade sagen, wir könnten doch einfach als unzulässig erklären, obwohl genügend Unterschriften da sind.
Ja, fertig. Nach 10 Minuten dann der Vorstellung vorbei.
Nein.
Und genau deshalb haben wir uns überlegt, na, was ist denn ein guter Punkt, um diese Diskussion und auch so Verhandlungen und verschiedene Fraktionen, die sich zusammentun und arbeiten, so ein bisschen zu simulieren und sind bei Haushaltsverhandlungen rausgekommen. Weil das kennen auch alle, dass es das gibt. Das
hat und man schon mal gehört. Am Gratis-Rollenspieltag kann man aber auch in ganz, ganz viele kleine Läden gehen, ja, in der Neustadt und überall. Und
die Bibliothek ist wohl dieses Mal dabei, wenn ich richtig geguckt habe.
Oh.
Ja.
Das wäre begeisternd.
Die Reckeneck gemacht wieder und das ist, hoppala, ich haue schon meine Brille vor Begeisterung, das ist ganz toll. Und Online-Runden gibt's.
Hast du eigentlich im letzten Jahr ein sehr cooles neues System kennengelernt, was du gerne mal vorstellen würdest, neben How to be a Hero?
Also ich habe letztes Jahr in verschiedene PBTA, Powered by the Acapulops Systeme reingeschaut und es gibt ja immer so Heft, also das ist das Nächste, wer bei sowas mitmacht, kriegt auch immer so ein bisschen Infomaterialien von der Organisation, die das machen. Und da gab es beim Almanach, das ist das große Heftchen, was leider dieses Jahr nicht mehr gibt, was sehr, sehr schön ist, ein Abenteuer für Bündelwood Bay. Stellt euch Grusel vor, aber mit alten Omas, so ein bisschen Agatha Christie-Style. Und ein schönes Spiel, was sogar mehr Erzählspiel ist, mit Katzen, dass man abwechselnd eine Katze spielt, war auch dabei. Das war auch sehr bezaubernd.
Ist das das System, was ich auch bei dir auf der Treroku gespielt habe?
Ja, Bündelwood Bay, genau, das Abenteuer. Du hast das Abenteuer aus dem Almanach letztes Jahr aus der Rollenspielbox gespielt. Ihr wart bezaubernde Omis.
Ja,
ich war eine fantastische Runde, ihr habt das ganz toll gelöst.
Ja, herrlich.
Also das ist halt allein für die Materialien, guckt mal so vorbei, da stoßt ihr auf Sachen, darauf kommt ihr gar nicht. Wir haben einen Dungeon gekauft, habe ich darüber kennengelernt. Wir haben einen Dungeon gekauft, es geht um Hasen, die einen Dungeon haben, es ist auch fantastisch.
Das habe ich auch mal gespielt.
Es macht Spaß. Also man kann natürlich Politik machen oder halt auch eine süße Omi spielen und Kriminalfälle lösen, es gibt alles.
Ein System, was ich tatsächlich auch auf der Treroko kennengelernt habe, ist Ten Candles. Das ist super intensiv. Also wir haben da irgendwie von 23 Uhr bis 4 Uhr oder so gespielt. Das ist ein Horrorsystem, wo 10 Kerzen am Tisch angezündet werden. Und jede Kerze steht für eine Wahrheit. Die erste Wahrheit ist, es ist dunkel, denn vor 10 Tagen ist die Sonne ausgegangen und vor 3 Tagen sind sie gekommen und sie haben keine Schwäche außer das Licht. Und die letzte Wahrheit ist, wir sind alle noch am Leben. Und wenn diese nur noch eine Kerze brennt, dann ist es eben dunkel und eure Charaktere werden sterben. Und so für wie lange 10 Kerzen so brennen, einen Charakter spielen zu müssen, der überleben will, aber sterben wird, ist unfassbar intensiv. Und das ist, glaube ich, die krasseste und intensivste Rollenspiel-Lab-Erfahrung, die ich je gemacht habe. Und ich muss auf jeden Fall nochmal so eine Runde Spiel leiten.
Klingt super spannend. Ich mag das, weil das passt halt, also es klingt jetzt ein bisschen komisch, dass wir über sowas reden, aber es passt halt auch wieder rein mit diesen Copy-Remix-Share-Gedanken, die kulturellen, die wir Piratinnen haben. Ja, schön. Aber Martin zeigt gerade auch auf meine Akkuanzeige beim Laptop und wenn wir auf dieser Seite des Tisches noch was sehen wollen, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Es gibt noch eine Ankündigung, feministische Kampfwoche. Beziehungsweise Erdbeerwoche. Wir sollten noch gar nicht so viel teasen, oder, Pascal?
Nee, aber also Erdbeerwoche ist jetzt der interne Name, der jetzt erstmal dem ganzen Projekt gegeben wurde. Und
ja,
es wird eine Woche lang, deswegen feministische Kampfwoche, Themenvideos geben rund um diese ganzen kleinen, ich sag mal, Themen, die zu diesem großen Überthema zugehören. Und ja, lasst euch überraschen. Es geht dann ja am 1. März voraussichtlich los.
Mhm. Ne? Haben da mal was vorbereitet.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass du da irgendwas machen möchtest.
Als ob ich mit irgendwie drin wäre, ja.
Mhm. Seid gespannt.
Ich finde auf jeden Fall Erdbeerwoche einen sehr mutigen Namen. Ich bin gespannt, was ihr daraus alles machen werdet. Und ich freue mich auf die kommende Zeit und habe Motivation und danke fürs Zuhören.
Ja.
Rausgehen, machen.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir hatten doch vorhin den Spruch schon mal gehabt.
Ja, tut was, ganz wichtig.
Ihr habt uns jetzt hier bald anderthalb Stunden zugehört, jetzt dürft ihr wieder rausgehen.
Stimmt,
ausschalten.
Rausgehen, spielen.
Rollenspielen.
Ja. Tschüss. Macht's gut.
Stopp, Polizeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.